Die politische Lage in der Welt ist erschreckend und beängstigend. Zumindest für mich, ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Umso interessanter fand ich, dass ich in den letzten Wochen gefühlt vermehrt die sogenannten Stolpersteine wahrgenommen habe. Die Stolpersteine sind ein europaweites Kunst- und Gedenkprojekt des deutschen Künstlers Gunter Demnig, das an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern soll. Und da sich Geschichte auf keinen Fall wiederholen sollte, ist's mir heute ein großes Anliegen, über die Stolpersteine zu berichten.
Nebenan, kennst du? Dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß!
Hast du denn schon einmal Stolpersteine wahrgenommen? Beziehungsweise weißt du, was diese sind? Bei den Stolpersteinen handelt es sich um kleine Messingplatten, die in den Gehweg eingelassen werden. Jeder Stolperstein ist einem Menschen gewidmet und trägt eine Inschrift, die dessen Namen, Geburtsjahr, Deportations- und Todesdaten, falls bekannt, enthält. Die Stolpersteine sind also ein Denkmal, das nicht nur an den Holocaust erinnert, sondern auch an andere Opfergruppen des NS-Regimes, darunter Juden, Sinti und Roma, politisch Verfolgte, Homosexuelle, Zeugen Jehovas, Euthanasieopfer und Zwangsarbeiter. Die Stolpersteine befinden sich in der Regel vor dem letzten selbstgewählten Wohnort der Opfer, bevor sie deportiert oder ermordet wurden. Dies verleiht dem Projekt natürlich eine persönliche und örtliche Dimension. Das Verlegen der Stolpersteine begann 1992, als Gunter Demnig in Köln erstmals sowas machte. Seitdem hat das Projekt sich auf über 30 Länder Europas ausgeweitet und mittlerweile gibt es mehr als 90.000 Stolpersteine, womit es das größte dezentrale Mahnmal der Welt ist. Gunter Demnig ist, wie ich vorhin schon sagte, ein deutscher Künstler. Er ist am 27. Oktober 1947 in Berlin geboren und studierte Kunstpädagogik an der Universität Kassel und Kunst an der Kunstakademie Düsseldorf, wo er bei Josef Beuys lernte. Josef Beuys wiederum war ein Aktionskünstler, Bildhauer, Medailleur, Zeichner, Kunsttheoretiker und Professor. Beuys setzte sich in seinem umfangreichen Werk mit Fragen des Humanismus, der Sozialphilosophie und Anthroposophie auseinander. Gunter Demnigs Ausbildung prägte ihn. Insbesondere das Konzept, Kunst im öffentlichen Raum als Mittel der Kommunikation und Erinnerung einzusetzen. Vor den Stolpersteinen arbeitete Demnig vor allem mit Installationen und Projekten, die politische und gesellschaftliche Themen behandelten. Der erste Impuls zu dem Stolperstein-Projekt kam dann in den 1990ern. Während eines Kunstprojekts zur Erinnerung an die Deportation von Roma und Sinti markierte Demnig in Köln den Weg der Deportationszüge mit einer farbigen Linie. Dabei stieß er selbst auf die Frage, wo genau lebten diese Menschen denn vorher? Dies führte dann zu der Idee, die Namen und Orte der Opfer direkt in das Stadtbild einzubringen. Der erste symbolische Stolperstein wurde dann eben, wie gesagt, 1992 in Köln verlegt. Es war zunächst ein Kunstprojekt, aber bald wurde daraus dann eine europäische Gedenkinitiative. Die Philosophie hinter den Stolpersteinen ist ein Zitat, das Leo Tolstoi zugeschrieben wird. Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist. Somit dient es als Leitmotiv für Demnigs Arbeit. Die Stolpersteine sollen die Namen der Opfer sichtbar machen und sie so ins Gedächtnis der Menschen zurückholen. Anders als zentrale Denkmäler bringen Stolpersteine die Erinnerung direkt in den Alltag der Menschen. Sie befinden sich ja vor den Häusern, auf Gehwegen und an Arbeitsplätzen, um die Geschichte unmittelbar mit den heutigen Lebensorten zu verbinden. Demnig legt dabei großen Wert darauf, dass die Opfer als Individuen sichtbar werden und nicht nur als Zahlen in Statistiken bleiben. Jeder Stolperstein wird in Demnigs Werkstatt in Berlin übrigens handgefertigt. Die Messingplatten werden individuell graviert und auf 10x10 cm große Betonquader montiert. Die Inschrift enthält in der Regel, so wie ich es auch vorhin schon kurz erwähnte, hier wohnte ... also der Name und Geburtsjahr, Deportationsdatum und Ort und die Todesdaten, falls bekannt, oder der Hinweis verschollen oder ermordet. Bis heute verlegt Gunter Demnig trotz seines hohen Alters von 77 Jahren noch viele Stolpersteine übrigens persönlich, weil das für ihn ein wesentlicher Teil des Prozesses ist, denn diese Verlegung hat einfach eine symbolische Bedeutung. Demnig betont auch immer wieder, dass die Stolpersteine nicht seine Geschichte erzählen, sondern die der Opfer. Er sieht sich also als Vermittler, nicht als zentrale Figur. Der Name Stolperstein soll außerdem metaphorisch verstanden werden. Passanten stolpern im übertragenen Sinne über die Steine, indem sie innehalten, die Namen lesen und sich an die Menschen erinnern. Es ist also ein stilles Mahnmal, das Geschichte in den Alltag integrieren soll. Das Ziel ist also, das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus lebendig zu halten und die Verbrechen der Vergangenheit ins Bewusstsein der heutigen Gesellschaft zu rufen. Die Steine regen dazu an, die Geschichten hinter den Namen zu erforschen und einen persönlichen Bezug zu dieser Geschichte herzustellen. Gunter Demnigs Stolpersteine haben demnach nicht nur ein neues Format der Erinnerungskultur geschaffen, sondern auch Millionen von Menschen dazu angeregt, überhaupt über den Nationalsozialismus wieder nachzudenken. Sein Werk zeigt, wie Kunst eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlagen kann. Ja, und jeder Stolperstein erzählt natürlich eine eigene, tragische Geschichte. Sie verbinden das Leben eines einzelnen Menschen mit dem Ort, an dem er oder sie zuletzt lebte oder arbeitete, bevor dann die Verfolgung begann. Im Folgenden möchte ich dir von einigen besonderen Beispielen erzählen, die vielleicht dann die persönliche Dimension des Projekts verdeutlichen können. Da wäre zum Beispiel der Stolperstein für Anne Frank in Frankfurt am Main. Anne Frank, eines der ersten Opfer des Holocausts, wurde in Frankfurt geboren, bevor ihre Familie nach Amsterdam floh. Ihr Tagebuch, das sie während ihres Verstecks schrieb, ist weltberühmt und auch Schullektüre. Verpflichtend, glaube ich. Also zumindest war das bei uns so. Vor dem Haus im Marbachweg 307 in Frankfurt am Main, wo Anne Frank bis zu ihrem 4. Lebensjahr lebte, wurde dann so ein Stolperstein für sie und ihre Familie verlegt. Und dies erinnert dann daran, dass Anne nicht nur eine historische Figur, sondern ein Nachbarskind war. Oder der Stolperstein für die Familie Cohen in Amsterdam. Vor einem Haus in Amsterdam erinnern heute 6 Stolpersteine an die Mitglieder der jüdischen Familie Cohen, die 1943 deportiert wurde. Besonders tragisch, einer der Stolpersteine gehört der erst 2-jährigen Sarah Cohen, die im Konzentrationslager ermordet wurde. Die Steine erzählen also die Geschichte der gesamten Familie, deren Leben brutal ausgelöscht wurde. Auch die Stolpersteine für die Sinti-Familie Weiß in Berlin. Die Familie Weiß gehörte zur Minderheit der Sinti und wurde 1943 aus Berlin deportiert. Die meisten Mitglieder wurden im Konzentrationslager Auschwitz ermordet. Die Stolpersteine vor ihrer letzten Adresse erinnern also an die oft vergessenen Opfergruppen des Nationalsozialismus. Besonders in der Berliner Gedenkkultur haben sie zur Sichtbarmachung der Verfolgung der Sinti und Roma beigetragen. Es gibt aber auch Stolpersteine für homosexuelle Opfer, zum Beispiel in Köln, der Fall Hans Giese. Hans Giese, ein homosexueller Mann, wurde nach den sogenannten Rosa-Listen der Nazis verhaftet und ins KZ Buchenwald deportiert. Ein Stolperstein in Köln erinnert heute an sein Schicksal. Und die Stolpersteine für homosexuelle Opfer finde ich besonders wichtig, da die Menschen einfach auch nach dem Krieg heute immer noch weiterhin gesellschaftlich diskriminiert werden. Ja, und dann gibt's auch noch Schülerprojekte, zum Beispiel für den Stolperstein für Lina Hirsch in Freiburg. Schüler eines Freiburger Gymnasiums recherchierten das Leben von Lina Hirsch, einer jüdischen Frau, die 1940 deportiert wurde. Die Recherche der Schüler führte zu einer sehr emotionalen Zeremonie, bei der sie auch Nachfahren von Lina einluden. Das Projekt zeigte nicht nur den Schülern, wie sich die große Geschichte des Holocausts in Einzelschicksalen ausdrückt. Solche Projekte schaffen einfach eine Verbindung zwischen jungen Menschen und der Vergangenheit, die niemals vergessen werden sollte. Ein anderer sehr bekannter Stolperstein ist der für Dietrich Bonhoeffer in Berlin. Dietrich Bonhoeffer war ein evangelischer Theologe und Widerstandskämpfer, der wegen seiner Beteiligung an der Verschwörung gegen Hitler 1945 hingerichtet wurde. Vor seiner letzten Adresse in Berlin-Schöneberg erinnert heute also ein Stolperstein an seinen Mut und seinen Einsatz gegen das NS-Regime. Es gibt auch Stolpersteine für Zwangsarbeiter, einige davon in Polen, aber auch hier in Deutschland, zum Beispiel zu dem Fall Maria Wysocka. Der Stolperstein in Leipzig erinnert heute an Maria, eine polnische Zwangsarbeiterin, die unter unmenschlichen Bedingungen lebte und schließlich starb. Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter waren oft anonymisierte Opfer. Stolpersteine wie dieser geben ihnen eine Identität zurück. Ja, wie du schon merkst, haben diese Stolpersteine die unterschiedlichsten Geschichten, die sich hinter ihrer Messingplatte verbergen. Und ich habe es eingangs auch, glaube ich, schon mal erwähnt, das Projekt der Stolpersteine ist nicht nur auf Deutschland begrenzt. Mittlerweile haben sie sich in mehr als 30 europäischen Ländern verbreitet. Aber diese Verbreitung oder auch der Umgang damit unterscheidet sich von Land zu Land. Oft sind diese Unterschiede historisch, kulturell oder politisch geprägt, und im Folgenden möchte ich dir dazu mal einen kleinen Überblick geben. In Deutschland gibt es auf jeden Fall die meisten Stolpersteine, und zwar über 75.000. Das Projekt hat ja damals in Köln begonnen und ist mittlerweile tief in der lokalen Erinnerungskultur verwurzelt und auch fester Bestandteil des öffentlichen Gedenkens. Einige Städte wie München haben anfangs allerdings Stolpersteine abgelehnt, weil sie nicht wollten, dass die Namen der Opfer buchstäblich mit Füßen getreten werden. Stattdessen wurden Alternativen wie Wandtafeln gewählt. Aber übrigens, das ist die meist geäußerte Kritik an den Stolpersteinen. Einige Angehörige der Opfer empfinden es als unangemessen, dass über die Namen ihrer Verwandten gelaufen werden kann. Andere Kritiker bemängeln außerdem, dass das Projekt teilweise von den Behörden und der Öffentlichkeit als ausreichende Gedenken angesehen werden, was dann andere Formen der Aufarbeitung verdrängen könnte. Aber ehrlich gesagt, wenn ich so etwas lese, denke ich mir halt, habt ihr sonst nichts zu meckern? Es ist einfach ein tolles Projekt und vor allem ist es ein Projekt. Besser als doch gar kein geschichtliches Mahnmal, oder? Naja, gut. Gucken wir mal weiter in die Niederlande. Denn die Stolpersteine sind auch in den Niederlanden weit verbreitet, vor allem in Amsterdam und anderen Städten, aus denen viele jüdische Bürger deportiert wurden. Die Niederlande legen außerdem großen Wert auf individuelle Gedenkinitiativen, was das Projekt sehr populär gemacht hat, und aber auch in einigen niederländischen Städten ähnliche Projekte, die parallel zu den Stolpersteinen existieren, angetriggert wurden. In Österreich gibt es ebenfalls zahlreiche Stolpersteine, besonders in den Städten wie Wien und Graz. Aber das Projekt traf anfangs auch dort auf Widerstand. Aus dem Grunde, weil die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in Österreich lange Zeit zögerlich war. Dafür erfuhr es dort eine ganz eigene Erweiterung. Viele Stolpersteine erinnern nämlich auch an politisch Verfolgte, da Österreich eine starke Widerstandsbewegung hatte. Und obwohl Polen stark vom Holocaust betroffen war, gibt es dort vergleichsweise wenige Stolpersteine. Viele Städte in Polen sind heute nicht mehr die Heimat der Familien, die dort vor dem Zweiten Weltkrieg lebten, danach 1995 die Grenzen verschoben wurden. Außerdem findet das Gedenken oft durch zentrale Holocaust-Denkmäler statt, zum Beispiel in Auschwitz oder Treblinka. Außerdem stößt das Projekt in Polen manchmal auf Skepsis, da es im öffentlichen Raum eher unüblich ist, die persönliche Ebene so direkt sichtbar zu machen. Frankreich hingegen hat Stolpersteine in mehreren Städten, darunter Paris, Lyon und Straßburg. Es gibt dort Stolpersteine für jüdische Opfer, aber auch für Mitglieder des französischen Widerstands und auch für Zwangsarbeiter. Aber auch hier gibt es die Herausforderung, dass in Frankreich strikte Regeln zum öffentlichen Raum vorhanden sind und Stolpersteine daher in manchen Regionen einfach nicht genehmigt werden. In Italien gibt es Stolpersteine vor allem in großen Städten wie Rom, Mailand und Florenz. Sie erinnern auch oft an jüdische Opfer, aber auch an politisch Verfolgte und italienische Partisanen, die gegen das faschistische Regime kämpften. Das Projekt hat in Italien viel positive Resonanz gefunden, auch wegen der aktiven Beteiligung von Schulen und Geschichtsinitiativen. Ja, und wie sieht's in Osteuropa aus? Prag zum Beispiel, die Hauptstadt der Tschechischen Republik, hat viele Stolpersteine, die an die jüdische Bevölkerung und den tschechischen Widerstand erinnern. Das Projekt wird hier stark von lokalen Initiativen unterstützt. In Budapest, der ungarischen Hauptstadt, gibt es ebenfalls zahlreiche Stolpersteine, die an die jüdischen Opfer erinnern. Vor allem auch in Zusammenhang mit den berüchtigten Pfeilkreuzlern. Unter deren Herrschaft kam es nämlich zu fürchterlichen Massakern und zahlreichen Deportationen. Wenn dich das Thema der Pfeilkreuzler näher interessiert, rate ich dir durchaus, das mal zu googeln, denn das ist schon auch eine sehr spannende und erschreckende Geschichte. In der Ukraine sind Stolpersteine eher selten. Die Holocaust-Aufarbeitung ist dort noch nicht so präsent, was das Projekt eher erschwert. Und im Moment ist die Ukraine ja ohnehin mit ganz anderen Themen beschäftigt. Wobei die Frage natürlich ist, inwieweit sich diese Kriegsthematik mit der von damals doch irgendwie ähnelt, oder? Machtbesessene Männer, denen Menschenleben, Eigentum, Freiheit, Gleichheit nichts bedeutet. Aber auch das führt jetzt an dieser Stelle zu weit, aber regt dich eventuell noch zum weiteren Nachdenken und Nachforschen an. Ja, und dann blicken wir als nächstes nach Skandinavien. Stolpersteine gibt es in begrenzter Anzahl, dort vor allem in Städten wie Oslo und Stockholm. Und sie erinnern hauptsächlich an jüdische Flüchtlinge, die aus diesen Ländern deportiert wurden. Und auch in Dänemark gibt es aufgrund der Rettung vieler dänischer Juden während des Holocausts eher weniger Stolpersteine, aber sie finden zunehmend Akzeptanz. In Südeuropa gibt es auch weniger Stolpersteine, da diese Länder nicht direkt vom Holocaust betroffen waren. Dennoch gibt es einige Steine für Exilanten, die aus Spanien oder Portugal nach Deutschland flohen und dort eben ermordet wurden. Genauso hat Großbritannien relativ wenige Stolpersteine, da es ebenso nur indirekt vom Holocaust betroffen war. Die wenigen vorhandenen Steine erinnern vor allem an Flüchtlinge, die in anderen Ländern dann ums Leben kamen. Die Stolpersteine verbinden Europa auf jeden Fall auf eine ganz eigene, einzigartige Weise. Und trotz nationaler Unterschiede erinnern sich überall die Menschen an die Opfer des Nationalsozialismus und es ist eine gemeinsame europäische Erinnerungskultur geschaffen, die über Landesgrenzen hinausgeht. Und das ist doch auf jeden Fall bemerkenswert, oder? Wie es dazu kommt, dass so ein Stolperstein überhaupt verlegt wird? Ja, da gehen meistens die Anträge auf Verlegung von den Angehörigen aus oder von Schulen oder Geschichtsvereinen oder auch anderen lokalen Initiativen. Diese Gruppen oder Personen setzen sich dann mit Gunter Demnigs Werkstatt in Verbindung. Vor der Verlegung ist aber natürlich eine intensive Recherche notwendig und da werden dann historische Archive, Meldeunterlagen, Deportationslisten und andere Quellen durchforstet, damit man natürlich möglichst genaue Informationen über die Opfer und deren Lebensweg erhalten kann. Dieser Schritt ist ja auch häufig ein emotionaler und aber auch pädagogischer Prozess, bei dem die Initiatoren viel über die Geschichte der Opfer erfahren. Ja, und wenn dann ordentlich recherchiert wurde, geht es um die behördliche Zustimmung. Da die Stolpersteine ja im öffentlichen Raum verlegt werden, meistens auf Gehwegen, sind Genehmigungen der zuständigen Kommunen oder Städte erforderlich. Manchmal muss auch der Eigentümer zustimmen, vor dessen Haus die Stolpersteine platziert werden. Die Kosten für so einen Stolperstein betragen übrigens ca. 120 bis 150 Euro. Und in der Regel übernehmen das die Initiatoren, die Initiativen, private Spender oder auch manchmal eine Stiftung. Manche Menschen haben aber auch einfach das Bedürfnis, eine persönliche Patenschaft zu übernehmen, um das Projekt zu unterstützen. Die Verlegung an sich ist meistens bewusst schlicht gehalten, aber trotzdem gibt's eine kleine Zeremonie, um das Opfer zu würdigen. Das kann dann für die Angehörigen zumindest schon auch mal ein sehr emotionaler Moment sein. Schulen oder lokale Initiativen, die beteiligt sind, erleben diese Erfahrung oft als wichtigen Beitrag zur Geschichtsaufarbeitung. Denn bei der Verlegung werden zum Beispiel Reden gehalten, Gedichte vorgetragen oder Nachkommen des Opfers berichten über deren Lebensgeschichte. Dazu werden oftmals Blumen oder Kerzen neben dem Stein niedergelegt. Also ähnlich einer Beerdigung, dass nochmal an diesen Menschen ganz besonders gedacht wird. Ja, und nach der Verlegung liegt es dann an den Anwohnern oder an den Initiativen oder Freiwilligen, diese Steine zu pflegen. Da die Messingplatten durch Witterungseinflüsse nämlich anlaufen können, müssen dann engagierte Bürger oder auch Schulgruppen oder so sie regelmäßig reinigen. Manche Städte organisieren auch jährliche Putzaktionen als Teil ihrer Erinnerungskultur. Da kannst du dich ja in deiner Stadt mal umhören, ob es sowas gibt. Gunter Demnig hat auf jeden Fall zahlreiche Preise und Ehrungen erhalten, darunter das Bundesverdienstkreuz am Bande und weitere nationale wie internationale Anerkennungen, weil sein Werk einfach als Meilenstein in der Erinnerungskultur gilt und das empfinde ich auch so. Ja, ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge heute ein bisschen das Bewusstsein gegeben habe, einerseits mit offenen Augen durch die Städte zu laufen und nach diesen Stolpersteinen Ausschau zu halten, auch mal zu lesen, was darauf steht und dich zu interessieren für die Geschichte. Und zum anderen, auch im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen im Februar 2025, ein bisschen in Erinnerung gerufen habe, dass sich diese Geschichte nie wieder wiederholen darf. Mach dir also bitte, bitte die Mühe und lies das Parteiprogramm der jeweiligen Partei, die du wählen möchtest, wirklich einmal durch und entscheide weise. Denn du hast die Macht einer Stimme, also vergib sie weise. Ja, und selbstverständlich gilt abschließend auch in dieser Folge, dass du mich gerne kontaktieren kannst, wenn du daran interessiert bist, wie du selbst deine Stimme einsetzen kannst, wie du lebendig gestaltete Reden halten kannst, mitreißende Ansprachen, deine eigene Stimme finden. Ja, wenn du das alles mal lernen möchtest, dann melde dich gerne bei mir und wir finden heraus, was deine Stimme braucht, um genau das zu erreichen. Die Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes. Natürlich leih ich dir auch als Sprecherin sehr, sehr gerne meine Stimme für dein nächstes Projekt. Anfragen bitte auch einfach über meine Webseite oder per Telefon. Natürlich freue ich mich auch wie immer über Bewertungssternchen bei Spotify, über Kommentare oder Bemerkungen, über ganz persönliche Nachrichten an mich, über die Website, über Instagram oder Facebook und sage dafür ganz, ganz lieben Dank im Voraus. Diese Folge wurde eingesprochen mit dem IXM-Podcaster von Yellowtech. Die Angebote mit einem kleinen Rabatt findest du direkt unter dem Link, der ebenfalls in den Shownotes angezeigt wird. Alles Liebe, deine Vera von nebenan kennste. Dein Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.